Heute ist unser Gast Jonas, Praktikant bei der Informationsstelle Militarisierung. Und du hast eine Studie veröffentlicht mit dem Titel Von der Schmuddelecke in die Systemrelevanz, die mediale Zeitenwende im öffentlichen Diskurs über Rheinmetall. Magst du vielleicht was dazu sagen, worum es genau in deiner Studie geht oder beziehungsweise was du genau in deiner Studie untersucht hast?
Genau, also wenn der Krieg das schmutzigste Geschäft ist, dann stehen ja auch die das Kriegsgerät produzieren, in der Schmuddelecke, deswegen habe ich die Studie auch so genannt, und sind auch allgemein eher, wenn man so daran denkt, naja, Kriegsindustrie, Rüstungsindustrie, nicht so gut angesehen, könnte man denken. Also ganz gesellschaftlich in dem Diskurs haben die nicht so das gute Image, zumindest noch bis vor ein paar Jahren, könnte man denken. Ich wollte in dieser Studie untersuchen, spezifisch auf die Rüstungsindustrie oder auch auf Rheinmetall bezogen, wie hat sich dieses Image in den letzten Jahren geändert? Denn ich dachte mir, da hat es sicherlich eine Diskursverschiebung gegeben. Rheinmetalls gesellschaftliche Position, die wirtschaftliche Macht, die politische Relevanz haben sich stark verändert. Der Konzern hat einen großen Aufschwung gehabt, ist sehr viel präsenter einfach in den Medien. Und ich dachte mir, ich möchte auch mal im Genauen untersuchen, wie der eigentlich präsentiert wird und wie dieser Imagewechsel vonstatten geht. Warum Rheinmetall? Weil einfach die Rheinmetall AG der größte ausschließlich deutsche Rüstungskonzern ist. Also Airbus ist technisch gesehen noch größer, aber das ist ein deutsch-französisches Unternehmen, wo man sagen kann, ja, das ist irgendwie ein transnationales Unternehmen. Klar, dass das noch größer ist. Rheinmetall deckt aber auch, was so militärische Bereiche abgibt, einfach unglaublich viel an Technologie ab und ist deswegen sehr relevant im aktuellen Aufrüstungsprogramm. Genau.
Ja, in deiner Studie gibt es einen interessanten Teil zur Geschichte des Konzerns. Kannst du für unsere HörerInnen kurz beschreiben, was Rheinmetall so herstellt und in welche problematischen Rüstungsdeals der Konzern schon so verwickelt war?
Also die Geschichte des Konzerns ist eigentlich, ja, die Geschichte auch vom deutschen Militarismus, vom deutschen Nationalismus, also sehr exemplarisch. Rheinmetall wurde Ende des 19. Jahrhunderts gegründet, immer unter wechselnden Namen und Besitzverhältnissen. Bis heute besteht aber diese Firma und besteht da eine Kontinuität. Anfänglich natürlich noch nicht so groß irgendwie wie heute. Hat der Konzern vor allem Stahl verarbeitet, Kanonen produziert und Munition und wurde dann ab dem 19. Jahrhundert besonders wichtig in der Verwirklichung der Großmachtsfantasien des Deutschen Kaiserreichs. Das mündete dann in den Ersten Weltkrieg. Sehr komplizierte Verhältnisse natürlich, die alle dazu geführt haben. Ein imperialistischer Krieg, an dem natürlich auch Kapital tüchtig verdient hat und wo es ein treibender Faktor war, dass diese Nationalstaaten, die kolonialen Nationalstaaten, ihre Macht da konsolidiert haben und gegeneinander gekämpft haben. Und Rheinmetall stieg in diesem Krieg, kann man wirklich sagen, auf zu der Größe. Also es war einfach unablässlich, dieser neue Krieg machte es nötig, dass eine Massenproduktion von Rüstungsgütern da ist. Und natürlich hat Rheinmetall mit anderen deutschen Stahlkonzernen und Rüstungskonzernen diese Waren dann liefern können und ist dann aufgestiegen, hat auch davon profitiert, dass Gebiete besetzt wurden, ausgebeutet wurden, von Zwangsarbeit schon. Ist dann aber auch nach dem Ersten Weltkrieg, denn das Deutsche Kaiserreich hat ja den Ersten Weltkrieg verloren, unter Auflagen für eine Weile dazu gezwungen gewesen, die Kriegsproduktion einzustellen. Das finde ich immer sehr wichtig zu betonen. Das Gleiche ist auch dann später nach dem Zweiten Weltkrieg passiert, dass es erstmal eine Demilitarisierung gab und dass diese Konzerne dann was anderes produziert haben in der Zeit. Also Schienen, Züge, Radios und so weiter, also zivile Güter. Das zeigt nur einfach, rein historisch gibt es Beispiele dafür, dass diese Konzerne, also dass man die Produktion umstellen kann, dass man sie entwaffnen kann, demilitarisieren kann. Genau, und das Wichtigste fände ich auch noch zu betonen, welche Rolle der Konzern dann im Dritten Reich gespielt hat, im Wiedererstarken des Dritten Reichs. Da war das von essentieller Bedeutung für das Aufrüstungsprogramm, für das faschistische Und um dann letztendlich den Vernichtungskrieg, der der Zweite Weltkrieg war, weiter durchsetzen zu können. Da hat Rheinmetall oder die Rheinmetall-Borsig AG, wie es damals hieß, sehr eng kooperiert mit dem faschistischen Regime. Die Besitzverhältnisse da waren eigentlich sehr fließend und es hat vor allem von großen Mengen an ZwangsarbeiterInnen profitiert, die vom Staat direkt zur Verfügung gestellt wurden. Also es war fest integriert in das ganze System und ja, dass diese Rolle, die der Konzern da gespielt hat, findet man jetzt zum Beispiel auf deren Webseite oder wenn die sich selbst präsentieren, nicht so wieder, aber es wird trotzdem gesagt, dass Rheinmetall immer schon eine gesellschaftliche Verantwortung geschultert hat. Also dieser Ausdruck erscheint, wenn man so in die Historie guckt, sehr seltsam und sarkastisch, aber genau, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auf zivile Produktion kurz umgestellt, war Rheinmetall aber auch dann sehr wichtig in der Wiederaufrüstung der BRD, deswegen wurden da dann auch die Besitzverhältnisse schnell wieder so geändert, dass auch teilweise die alten Chefs das wieder übernommen haben, die alten Besitzverhältnisse wiederhergestellt wurden und auch gefördert wurden, um dann die Bundeswehr auszustatten, aber auch um andere westliche Verbündete auszustatten. Und da beginnt sozusagen meine Chronologie in der Studie. Ich habe da die Skandale gemacht, also ein bisschen nachgezeichnet, die Rheinmetall, mit denen Rheinmetall Schlagzeilen gemacht hat, seit es eben in dieser, würde ich sagen, nach Zweiten Weltkriegsära mehr oder weniger so besteht, wie es heute besteht. Es ist natürlich gewachsen, es ist zu einer AG geworden, die Besitzverhältnisse haben sich verändert, aber es ist eigentlich seit den seit diesem Bestehen klar, dass Rheinmetall in Kriegsgebiete exportiert, an alle möglichen Regierungen und Heere und Regime exportiert und den Krieg in dieser Ära und in dieser postkolonialen Ära auch nochmal massiv mit angetrieben hat.
Ja, danke auf jeden Fall für die Zusammenfassung. Ich weiß nicht, ob wir da im Detail nochmal drauf eingehen wollen, was es da für verschiedene Rüstungstiers gab. Ich glaube, du hast einen ganz guten Überblick geliefert. Wir wären natürlich auf jeden Fall stark dafür, wenn Rüstungskonzerne Radios herstellen würden. Auf einmal. Ja. Mhm. Mit welcher Methodik bist du denn an deine Studie rangegangen, beziehungsweise welche Medien hast du untersucht?
Genau, erstmal habe ich mir so angeguckt, gibt es überhaupt eine Studie oder gibt es eine Einschätzung darüber, so eine Art Umfrage oder so, wie das Image der Rüstungsindustrie insgesamt ist? Also es gibt sehr viele Umfragen zu Rüstungsexporten, aber es gibt keine dazu, wie so dieser Gesamtkomplex gesehen wird. Da bin ich fündig geworden, nur einer Studie. Das war eine von der Deutschen Bundesakademie für Sicherheit und die auch dann von der Rüstungsindustrie sozusagen oder von einem Rüstungslobbyverband selbst gefördert worden war von 2018. Das ist natürlich sehr tendenziös, muss man ganz vorsichtig sehen, weil die Fragen da eben auch suggestiv gestellt werden. Die nationale Sicherheit als Kategorie wird irgendwie so vorausgesetzt zum Beispiel und so. Aber da kam schon raus, dass die Rüstungsindustrie im Allgemeinen eher ein negatives Image hat und dass da vielfältige Gründe zu führen, aber vor allem auch dieser, wie es in dieser Umfrage genannt wird, Vorurteil, dass das irgendwie Kriege befeuern würde und Sicherheit gefährden würde und so. Und gleichzeitig wurde in dieser Studie dann aber auch gesagt, die Rüstungsunternehmen könnten mit einer sogenannten Kommunikationsoffensive, dadurch, dass sie einfach ein bisschen transparenter sind, sich dem Diskurs stellen und sich auch besser präsentieren, auch irgendwie ihr Image aufbessern, was nötig wäre, wenn natürlich auch ein Aufrüstungsprogramm oder mehr davon von Aufrüstung ja, gewollt ist, politisch. Ich fand es eher wichtig, wie wird der Konzern in den Medien dargestellt, denn die Medien spielen in dieser Studie da auch eine Rolle. Die Medien sind sehr fühlen eine wichtige Funktion dabei, wie sich Menschen einfach ihre Meinung bilden und was viel in den Medien reproduziert wird, einfach durch eine Wiederholung, durch eine Normalisierung, das wird zumindest dann auch viel von Menschen einfach in der Meinung übernommen oder ist wichtig bei der Bildung der Meinung. Und ich habe mir deswegen erstmal so ein paar Leitmedien angesehen, 5 verschiedene überregionale Zeitungen, die Welt, die Taz, die Süddeutsche Zeitung und die Zeit und den Spiegel. Genau, jetzt habe ich sie alle beisammen. Und dann habe ich einfach geguckt, in einem gewissen Abstand von 2018 bis zum 1. Januar 2024, alle Artikel, in denen Rheinmetall irgendwie erwähnt wird und dann nach so einem Kontextschema eingeordnet. Und da habe ich natürlich dann eine Veränderung bemerkt. Ich hatte natürlich das im Vorhinein schon gedacht, aber hatte es dann auch nochmal bestätigt. Natürlich gibt es ab dem 24. Februar 2022 eine ziemlich starke Diskursverschiebung und diese ganzen Kontexte ändern sich sehr, in denen Rheinmetall da erwähnt wird.
Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Veränderungen im medialen Diskurs über Rheinmetall und wo waren denn Wendepunkte?
Also die wichtigsten Veränderungen sind erstmal, es wird sehr, sehr viel mehr über Rheinmetall berichtet von allen Zeitungen, also von allen so diesen Leitmedien. Und natürlich hat sich auch qualitativ was verändert, denn vorher kann man schon sagen, wurde eher im Kontext von Rheinmetall berichtet, wenn es irgendwie kritische und skandalisierende Berichterstattung gab, vor allem über Rüstungsexporte, die unerlaubterweise oder um irgendwelche Schlupflöcher in Kriegsgebiete gelangt waren, wo der Konzern dann Profit gemacht hatte, denn es gab ja Exportbeschränkungen zum Beispiel gegen Saudi-Arabien stückweise, obwohl das immer wieder aufgeweicht wurde, auch gegen die Türkei, und es sind da immer dann trotzdem Waffen von Rheinmetall aufgetaucht und es wurde dann einfach skandalisiert, warum liefert Rheinmetall an diese und jene Akteure, obwohl das eigentlich verboten ist. Ja, und auch tatsächlich so weit, dass Rheinmetall, also es wurde so weit thematisiert, dass Rheinmetall eine Mitschuld trägt an den Kriegen, die da passieren, weil sie einfach das Material dafür liefern und weil sie offensichtlich ein Interesse daran haben, dass diese Kriege weitergehen, denn das ist ihr Geschäft. Und die Veränderung ist natürlich, dass diese kritischen Kontexte fast alle, also in der Taz gibt es immer noch kritische Berichterstattung über Rheinmetall in diesen Kontexten, aber die sind fast alle nicht mehr so zu finden. Also über den Jemenkrieg wird jetzt in anderen Kontexten viel plötzlich berichtet, der kriegt viel Aufmerksamkeit, aber nicht, weil Leute den schlecht finden oder weil der irgendwie problematisiert wird, sondern aus anderen Gründen. Und jetzt ist natürlich mit dem russischen Einmarsch am 24. Februar in die Ukraine einfach eine völlige Diskursverschiebung hinsichtlich so Krieg und vermeintlicher Sicherheitsrhetorik überhaupt zu sehen. Mit dem Krieg in der Ukraine wurden ja auch die 100 Milliarden beschlossen, wurde das Zeitenwendeprogramm eingeläutet. Und da kriegt natürlich die Rüstungsindustrie eine wichtige Rolle bei, denn die Kapazitäten der Rüstungsindustrie, um diese ganzen Aufrüstungsprogramme, die jetzt politisch gewollt sind, zu erfüllen, die müssen gewaltig hochgefahren werden. Die brauchen die suchen händeringend nach neuen Angestellten, MitarbeiterInnen, die expandieren gewaltig, die wachsen wirtschaftlich. Das sieht man ja auch einfach am Aktienkurs. Ne? Die Rheinmetall-Aktie ist die am schnellsten wachsende Aktie jetzt so die letzten Monate gewesen und jeden Tag wirklich eine neue Schlagzeile, dass es doch wieder der höchste Kurs erreicht wurde und so. Also das ist schon krass. Und damit einher, dass einfach diese Aufrüstung insgesamt, aber auch die Unterstützung der Ukraine mit Munition, mit Waffenlieferungen, dass das insgesamt als ein guter Zweck und als nötig gesehen wird, wird auch Rheinmetall in dieses Licht gerückt. Naja, die liefern das halt, was jetzt nötig ist, und deswegen sind die deswegen auch positiv zu betrachten. Also irgendwie ein Autor formuliert es irgendwie in einem Artikel ganz passend so: Ja, kann, um das Böse zu bekämpfen, das, was vorher böse war, jetzt gut sein. Also was vorher böse war, die Rüstungskonzerne. Und ja, kann es. Also auf jeden Fall, die meisten Artikel stellen das so dar. Es wird jetzt nicht irgendwie heilig gesprochen, dass die super wären oder so, aber es wird einfach als notwendig erachtet.
Konntest du Veränderungen auch in Bezug auf die mediale Darstellung von Armin Pappberger, also dem Vorstandsvorsitzenden von Rheinmetall, beobachten?
Ja, auf jeden Fall. Also Pappberger ist schon seit, ich glaube, 12 Jahren der Vorstandsvorsitzende und ist immer ein bisschen das Gesicht des Konzerns gewesen. Das eher unsympathische Gesicht, meiner Meinung nach. Aber vorher gab es ihn halt so als Person, die ab und zu für den Konzern gesprochen hat. Jetzt wird er aber stilisiert, konstruiert zu einem immer wieder, also zu einem politischen Akteur, der politische Aussagen trifft, der ein Experte ist, der auch immer wieder spricht, immer wieder interviewt und zitiert wird und so eine Art charismatische Persönlichkeit darstellt. Oft auch mit politischen Aussagen, die natürlich im Sinne der Rüstungsindustrie, im Sinne auch der Aufrüstung, die Politik kritisieren und sagen, das geht noch nicht weit genug, das ist hier zu zögerlich, wir von der Rüstungsindustrie können dies und das liefern, unsere Panzer sind den und den Panzern gewaltig überlegen und so, also einfach eine Persönlichkeit, die da konstruiert wird. Gleichzeitig, da können wir ja vielleicht später noch zukommen, wenn es um diese ARD-Doku geht, wird er auch irgendwie als so ein Macher dargestellt, der aber immer noch bodenständig geblieben ist und ja, einfach seinen Teil leistet. So.
Unsere nächste Frage an dich wäre, in deiner Studie schreibst du, dass der Spatenstich in Unterlüß am 12. Februar 2024 für den Bau eines neuen Munitionswerks mit Pappberger, Olaf Scholz, Boris Pistorius und der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen als symbolisch und beispielhaft für die aktuellen Entwicklungen verstanden werden kann. Inwiefern würdest du das so sagen?
Also ich finde, in diesem Moment, in diesem Ereignis kondensiert sich einfach sehr viel, was die Politik der Aufrüstung gerade ausmacht. Vielleicht so ein bisschen auszuholen, der Krieg in der Ukraine, die Eskalation des Kriegs in der Ukraine seit dem Februar 22 hat einerseits zu einer Konfrontation mehr zwischen Blöcken geführt, zwischen großen Staaten, einem konventionellen Krieg, wie es ihn tatsächlich seit längerem nicht gegeben hat, wo zwei relativ gleichberechtigt oder gleich starke Armeen quasi Krieg gegeneinander führen. Und dieser Krieg hat halt einen Charakter, auf den die Produktion und auf dem die Kriegsführung, auf die einfach die Staaten die letzten Jahrzehnte verfolgt haben, nicht ausgerichtet war. Und das haben die gemerkt. Also ja, ich glaube, über 80% der Opfer an diesen Fronten in diesem Krieg gehen auf Artillerie und Drohnen zurück. Es wird eine gewaltige Menge an Artillerie verbraucht und verschossen. Und die Produktionskapazitäten, wenn dieser Krieg weitergehen soll und ja, die Staaten der Europäischen Union und auch die USA haben offensichtlich ein Interesse daran, dass dieser Krieg einfach noch weitergeht, in die Länge gezogen wird. Dann braucht es eben eine Munitionsproduktion, um den Bedarf aufrechtzuerhalten. Es wird ja viel über Waffenlieferungen diskutiert und es wurde viel immer diese Forderung erhoben, dass die nicht, also dass nicht genug geliefert würde und so. Am politischen Willen ist es auf jeden Fall nicht gescheitert, kann man dazu sagen, sondern auch einfach an den Kapazitäten, weil es einfach auf eine andere Kriegsführung ausgelegt war. Und deswegen ist da die Rüstungsindustrie in einer wichtigen Rolle für diese verfolgte Politik. Es wurde schon seit Jahren und Monaten davon gesprochen, dass die Kapazitäten hochgefahren werden müssen, dass es eine Reindustrialisierung auch Deutschlands zum Beispiel brauche, um diese Bedarfe weiter irgendwie zu decken. Und Rheinmetall ist da als der größte nur deutsche Rüstungskonzern natürlich in der Vorreiterrolle, baut seine Kapazitäten überall aus, nicht nur in Deutschland, also zum Beispiel auch in Ungarn, in Rumänien, in Spanien und in ganz vielen anderen Ländern, in denen sie auch noch Sitze haben, wirklich auf allen Kontinenten außer der Antarktis, ist Rheinmetall mit Sitzen vertreten und Tochterfirmen und wie auch immer. Und das wird natürlich von der Politik gern gesehen und gern gefördert. Und es wird sich eben auch, also der Verteidigungsminister Pistorius hat mal in einem Interview gesagt, wir haben keine Berührungsängste mit der Rüstungsindustrie. Es wird sich eben auf die Rüstungsindustrie als verlässlicher Partner bezogen. Also klar auch so, dass die alle gleichzeitig da zusammen mit dem Spaten diese Fabrik aufbauen. Dieses Symbolbild, das steht so ein bisschen für die ganze Politik, die da einfach betrieben wird. Und auch die, also ich fand es auch interessant, dass da die dänische Ministerpräsidentin bei war, weil es auch eben nicht nur darum, also es geht darum, dass der deutsche Staat aufrüstet, aber es wird eben auch versucht, insgesamt die europäische Rüstungskapazität hochzufahren. Deswegen fördert auch die Europäische Union die Rüstungsindustrie. Zum Beispiel hat Rheinmetall jetzt kürzlich 130 Millionen von der EU an Fördergeldern bekommen, um ihre Munitionskapazitäten auszubauen.
Ja, in deiner Studie untersuchst du auch die Doku Inside Rheinmetall. Warum verdient diese, wie du es in deiner Studie beschreibst, besondere Aufmerksamkeit?
Ja, also diese Studie war eine von der ARD produzierte, also von Öffentlich-Rechtlichen, die im letzten Oktober, also Oktoberjahr 23, rauskam. Und ich fand einfach, die Diskursverschiebung, die ich in meiner Studie untersucht habe, war da ja sozusagen schon im fortgeschrittenen Stadium irgendwie. Also die Rüstungsindustrie war schon in dieser Position, in der sie auch heute noch ist. Also war schon irgendwie, hatte mehr gesellschaftliche Legitimation und Aufmerksamkeit. Und ich fand einfach, diese Doku bildet das sehr gut ab. Also die Dokus produziert und auch durchgeführt von Klaus Scherer, und dieser Journalist geht da halt einfach zu Rheinmetall, interviewt Leute, also in Unterlüß in den Munitionshallen, interviewt auch Pappberger und erzählt gleichzeitig so ein bisschen auch die Geschichte des Krieges nach. Es wird da einmal die immense Wichtigkeit betont, also von dieser Studie, das wird einfach vorausgesetzt, wie es auch in allen anderen, fast allen anderen Berichterstattungen über Rheinmetall vorausgesetzt wird. Der Krieg in der Ukraine ist ein guter Zweck, für den produziert werden muss. Wer tut es? Die Rüstungsindustrie, natürlich sind die auch irgendwie Kriegsgewinner, natürlich profitieren die jetzt krass davon, und dann halt dieses etwas mystifizierende, oh, wir können als allererstes mal jetzt Einblick in diese Firmen irgendwie erhalten, dann wird das halt irgendwie mit so einer Mischung aus Kritik und Faszination abgebildet, was da stattfindet. Die Leute werden alle interviewt, sind bodenständig, sind einfach nur normale Arbeiter, die jetzt endlich mal irgendwie Anerkennung für ihre gesellschaftlich wichtige Arbeit bekommen. Diese Produktionsprozesse sind ganz kompliziert, erfordern auch ein hohes Maß an so Ingenieurskunst. Und vor allem Pappberger nimmt eine zentrale Rolle in dieser Doku ein, wird viel interviewt, wird ein bisschen begleitet irgendwie auf seinem Erfolgsweg. Und also irgendwie, es werden zwar kritische Fragen gestellt auch, na, was ist denn irgendwie mit Rüstungsexporten in den Jemen oder so, aber diese kritischen Fragen erscheinen so völlig gegenstandslos, wenn vorher schon dieses Bild da produziert wurde, Rheinmetall ist jetzt so ein gesellschaftlich relevanter Akteur, und dann kann Pappberger dementsprechend mit den alten Argumenten auch diese Fragen ganz einfach beiseite wischen, ganz souverän, naja, wir machen halt das, was erlaubt ist, das ist das, was die Rüstungsindustrie seit Jahrzehnten immer sagt, auch für ihre Skandale und so, solange das irgendwie erlaubt ist, was passiert, dann machen wir das halt, egal welche Regierung das ist. Und also so ein richtig exemplarischer, etwas skurriler Moment ist, da fragt Klaus Scherer dann Pappberger, sie werden auch als bodenständig und umtriebig beschrieben, stimmt das? Und dann sagt Pappberger natürlich, ja, natürlich bin ich bodenständig und umtriebig. Also das ist halt so, ja, also Journalismus at its finest, würde ich sagen, wenn es halt so ein bisschen um diese Aufrüstung geht.
Oh je. Ja, wie würdest du denn die Ergebnisse deiner Studie so, wenn du sie so ganz kurz zusammenfassen müsstest, zusammenfassen für unsere Hörerinnen? Also wahrscheinlich nicht so einfach, aber vielleicht kannst du es kurz versuchen.
Okay, also kurz zusammengefasst, es wird deutlich mehr über Rheinmetall berichtet. Es gibt deutlich weniger Kritik an Rheinmetall, vor allem auf Basis dessen, dass der Zweck, für den sie produzieren, nämlich die Aufrüstung, also des deutschen Militärs und allen voran, also das ist der Kontext, in dem es am meisten erwähnt wird, der Unterstützung der Ukraine und des Kriegs in der Ukraine, dann gibt es so eine Art viel, viel größere Auseinandersetzung mit so Rüstungstechnologie und einer Art Begeisterung auch für diese Technologie. Vielleicht, also Leute, die so die Nachrichten aufmerksam verfolgen, haben jetzt immer diese Namen präsent von den ganzen Waffen und Panzern und so. Das war vor dem Februar 22 jetzt auch noch nicht so stark. Das ist auch so, als so was ganz Faszinierendes dargestellt wird. Dann auch so eine Art Bürokratiekritik, die sich da immer entwickelt hat. Also die Industrie ist das, sind die, die liefern, sind die, die die politischen Visionen und Richtungsforderungen haben, während die Politik, also vor allem personifiziert in Olaf Scholz oder auch der noch damaligen amtierenden Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, das sind die, die eigentlich keinen Plan haben, die viel zu zögerlich sind, was die Aufrüstung angeht, viel zu wenig Geld geben, viel zu wenig Entscheidungen treffen. Also diese Art Antibürokratiekritik und natürlich die Konstruktion von Pappberger als so einer charismatischen, richtungsweisenden Figur. Ja, und am Ende der Studie habe ich das dann auch nochmal ein bisschen eingeordnet in diese Zeitenwende-Politik, wo Rheinmetall einfach diese Schlüsselrolle einnimmt.
Ja, du bist nicht nur Praktikant bei der IMI, sondern auch Aktivist bei Rheinmetall. Und da gibt es Entwaffnen. Oh Gott, tut mir leid.
Passiert im Bündnis auch immer, das passiert.
Tut mir leid. Ja, da gibt es ja auch Protest. Und kannst du uns dazu vielleicht was erzählen, was da so ansteht?
Genau. Rheinmetall Entwaffnen ist ein Bündnis aus verschiedenen Gruppen, das sich anlässlich der türkischen Angriffe auf Afrin, wo deutsche Waffen und von Rheinmetall produzierte Waffen eine große Rolle gespielt haben, gegründet hat und seitdem Protestcamps organisiert, Aktionen gegen Rüstungsunternehmen, Rheinmetall, aber auch andere und einfach um diese Machenschaften erstmal aufzuzeigen, um das zu thematisieren und auch um eine Art praktische internationale Solidarität tatsächlich hier aus, also hier möglich zu machen. Denn hier, also die These ist immer, hier werden die Kriegsgüter produziert, hier wird die Politik gemacht, die diese Kriege befeuert, hier werden aber auch die, die Kriegsgüter dafür produziert. Was können wir machen? Also natürlich Öffentlichkeitsarbeit, Demos und Diskurs spielen da eine Rolle, aber zum Beispiel auch andere Aktionen, die sich direkt da gegen die Rüstungsunternehmen richten. Interessant daran ist vielleicht, dass halt da auch diese Diskursverschiebung so ein bisschen gewirkt hat oder man zumindest in unserer Arbeit von Rheinmetall Entwaffnen das sich so ein bisschen widerspiegelt, weil vor 22 ging es eher darum, die aus der dunklen Ecke ein bisschen zu zerren und zu zeigen, hier in der Heide, in dieser unscheinbaren Kleinstadt, da wird der Tod produziert, so nach dem Motto. Oder hier in dieser und dieser Stadt, das wusstet ihr noch gar nicht, da ist diese und diese Rüstungsfirma. Und die Rüstungsunternehmen haben darauf auch eher reagiert, indem sie dann mal für ein paar Tage das Werk dicht gemacht haben. Also die Blockaden hatten insofern auch den Erfolg, dann kurz die Produktion zu stoppen, aber eben auch, weil die Unternehmen das selber so gemacht haben, dann haben sie ihre Schilder irgendwie abmontiert, dass man nicht so richtig erkennen konnte, dass da Rüstungsunternehmen sind. Also ein bisschen dieses Unsichtbarbleiben war denen schon richtig. Und dann das letzte Protestcamp war in Kassel, war das schon einfach eine andere Position, aus der wir gegen die Rüstungsunternehmen dann Aktionen gemacht haben, weil dann war viel mehr der Diskurs auch von anderen Linken, sogar auch von Leuten, die im Bündnis Rheinmetall Entwaffnen jahrelang aktiv gewesen waren, ist es jetzt noch das Richtige, gegen Rüstungsunternehmen aktiv zu sein, wenn doch da das produziert wird, was gerade die Ukraine, der angegriffene Akteur hier braucht. Und diese Diskussion, ob die denn nicht doch was Gutes sein und ob man dann jetzt es nicht mal lassen sollte, die hat es vorher nicht gegeben, ne? Weil klar war, das ist hier der Hauptfeind, ne? Der Hauptfeind steht im eigenen Land, so eine alte Parole, die aber in aktualisierter Form und natürlich auch mit viel mehr ja, Inhalt gefüllt von Rheinmetall Entwaffnen vertreten wird. So. Also Rheinmetall Entwaffnen macht halt nicht nur diese Aktionen, sondern auch immer Bildungscamps, wo es eben darum geht, die vielen Dimensionen von Krieg und Aufrüstung aufzuzeigen. So, wir haben zum Beispiel klassenkämpferische Inhalte, feministische Inhalte, internationale Organisierung und Solidarität, antirassistische und antiimperialistische Inhalte. Das wird alles da vereint, inhaltlich auch aufgezeigt, und deswegen sind die Camps auch immer so ein Ort der Bildung und des Zusammenkommens.
Das klingt doch sehr gut und sehr erfreulich. Gibt es da nochmal einen konkreten Termin oder Ort für das kommende Protestcamp, den du unseren Hörerinnen nochmal durchgeben kannst, damit die sich das alle schon mal in den Kalender schreiben?
Gut, dass du fragst, da wollte ich gerade zu kommen, denn nach einem Jahr Pause und so ein bisschen nach innen gerichteter Konsolidierung wird es dieses Jahr tatsächlich ein Protestcamp geben, und wir gehen in den hohen Norden, nach Kiel, unter dem Motto die Rüstungsindustrie versenken, werden wir da ein Camp organisieren, denn Kiel ist tatsächlich eine Stadt, in der sehr viele Rüstungskonzerne sitzen. Nicht nur Rheinmetall, sondern auch vor allem welche, die so Marine produzieren, die für die Kriegsführung zur See irgendwie relevant sind. Was auch eine Sparte ist, die jetzt relevant wird bei der deutschen Aufrüstung. Zum Beispiel ThyssenKrupp Marine Systems sind da, aber eben auch viele Stützpunkte in der Nähe der Bundeswehr, der Marine und so. Das ist ein idealer Ort, auch weil Kiel eine starke antimilitaristische Geschichte hat, wenn man so will. Wir erinnern uns vielleicht an 1918, den Matrosenaufstand, die Räte, die sich gebildet haben, weil sie Nein zum Krieg gesagt haben und sich gegen das militärische System gewandt haben. Und wir hoffen, dass wir diese Geschichte über 100 Jahre später nochmal neu entfachen können. Also Kiel ist tatsächlich auch eine Stadt, in der es schon immer so ein bisschen antimilitaristische Initiativen gegeben hat, und deswegen wurden wir da auch von den Gruppen, die Lust haben, damit zu arbeiten, dankbar aufgenommen, und es gibt da eine gute Möglichkeit, dieses Camp zu machen in der ersten Septemberwoche.
Vielen Dank dir, Jonas, auf jeden Fall für das Interview. Auf jeden Fall auch nochmal die Empfehlung an alle Hörerinnen, falls ihr das ganze Interview nochmal hören wollt, schaut in die Mediathek auf wisdom-welle.de
oder in ein paar Tagen auf freieradios.net.